Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge von Angst befreit, von der Angst ins Vertrauen. Deine Ängste schränken dich im Alltag ein und du möchtest dein Leben zurück, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Alexandra Keiling, ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und Traumatherapeutin mit dem Fokus auf Ängsten. Ich arbeite in eigener Praxis zwischen Düsseldorf und Köln und ortsunabhängig online. Schön, dass du da bist. Heute in dieser Folge habe ich wieder eine Gästin und ich freue mich wirklich sehr. Sie litt sehr, sehr lange selber unter Emetophobie und sie erzählt heute ein bisschen davon, wie sie da rausgekommen ist, wie sie heute lebt, wie sie damals gelebt hat. Und es ist ein sehr, sehr schönes und inspirierendes Gespräch geworden. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Schön, dass du da bist. Los geht's. So, heute bin ich nicht alleine, sondern ich habe euch jemanden mitgebracht und ich freue mich total auf dieses Gespräch. Ich habe Melanie Schramke bei mir. Habe ich es jetzt richtig ausgesprochen?
Schramke. Ja, super.
Schramke.
Ja, sag einfach Melli, ist einfacher.
Genau, Melli. Hi, schön, dass du da bist. Ich fand auch, wir hatten ja auch irgendwie einen coolen Kontakt, weil wir sind ja irgendwie überall einem Reel von mir auf Insta in der Kommentarspalte quasi in Kontakt gekommen. Und jetzt sitzen wir hier und nehmen eine Podcast-Folge zusammen auf und es ist total cool. Schön, dass du da bist.
Ja, absolut. Ja, danke, danke, dass ich da sein darf. Ich finde, das ist immer so ein schönes, positives Beispiel für Social Media, weil einfach das ja auch irgendwie so ein bisschen dahinter steckt, ne, dass man Menschen zusammenbringt, Menschen sich connecten und so ein kleiner Kommentar dann doch so irgendwie was Coolem führt. Freue ich mich immer drüber.
Ja, total. Ja, hast du recht, ne? Weil man ist ja schnell immer bei Social Media bei irgendwelchen negativen Sachen, aber ich erlebe es auch so. Ne? Also es entstehen so schöne Kontakte und jetzt auch heute zu so einem wichtigen Thema, weil wir ja über das Thema Emetophobie sprechen. Und deswegen total cool. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass das ganz viele ganz, ganz gerne hören, weil ich habe wahnsinnig viele Klientinnen, die einfach das Thema haben, ne? Also Angst vorm Übergeben, Angst, irgendwie jemanden zu erleben, der sie übergeben muss. Also einfach alles so ein bisschen, was sich rund um das Thema Erbrechen damit quasi beschäftigt, fasst man ja so ein bisschen unter diesem Begriff zusammen, falls es jemand irgendwie nicht weiß, aber viele, die es hören, wissen es mittlerweile, ein Glück ja auch schon, dass es diese Begrifflichkeit gibt. Und erzähl doch mal so ein bisschen, wer bist du, was ist dein Thema sozusagen mit Emetophobie? Erzähl doch einfach mal so ein bisschen.
Mache ich sehr gerne. Ich bin Melli und ich litt ja über 10 Jahre tatsächlich an Emetophobie und bin mittlerweile, ich mag diesen Begriff angstfrei nicht, aber wird ja häufig so ein bisschen bewertet, weil angstfrei ist man irgendwie nie. Auch ein Mensch, der keine Angststörung hat, ist ja nicht angstfrei und Angst ist ja auch etwas Positives und möchte uns ja oft auch nur schützen. Aber ich kann mittlerweile sehr, sehr gut mit der Angststörung leben und umgehen und habe in meinem Alltag, sage ich mal, nicht mehr. Ich habe natürlich, das Einzige, was sich so ein bisschen geändert hat, ist so diese Gedankenbewertung. Das heißt, meine Gedanken drehen sich schon teilweise noch um das Thema Emetophobie, beziehungsweise nicht um Emetophobie, sondern um die Angst vorm Erbrechen. Aber sie kontrollieren und bestimmen halt nicht mehr meinen Alltag, sondern ich nehme die dann wahr und dann denke ich mir manchmal so, ach ja, geiler Ratschlag, aber nehme ich heute mal nicht an und gehe ich halt mal so ein bisschen nicht drauf ein. Und habe halt in den letzten Jahren bin so ein bisschen raus aus diesem Thema, also raus aus der Angst, die täglich meinen Alltag kontrolliert, weil das wirklich über 10 Jahre lang der Fall war. Und ich glaube, jeder, der an Emetophobie litt oder noch leidet, der weiß, wie einschränkend das sein kann. Weil man denkt ja manchmal so lapidar, ach ja, okay, du hast also Angst vor, ich sag mal jetzt, Kotzen auf, salopp gesagt, aber du übergibst dich ja nicht jeden Tag. Wie beeinträchtigt denn das dein Leben? Und das ist ja eigentlich auch was ganz Natürliches, und das ist ja nur dein Körper, der will dich ja nur schützen für etwas. Aber das stimmt, ich, Gott sei Dank, übergebe ich mich nicht jeden Tag. Aber man geht irgendwann so weit, dass man sämtliche Dinge, die man halt mit dem Thema übergeben verbindet, halt meidet oder anfängt zu meiden. Und bei mir war es irgendwann so schlimm, dass ich wirklich eigentlich einen kompletten Alltag gemieden habe. Ich war nur noch zu Hause. Ich habe damals, ob wir noch nicht mehr in die Schule gegangen, musste dann wiederholen, weil ich einfach so Angst hatte, rauszugehen. Damals kam auch noch eine Sozialphobie dazu. Das heißt, ich hatte auch noch Angst, vor anderen mich übergeben zu müssen. Und ja, habe also ein Leben geführt, was dementsprechend meines Naturell, weil ich eigentlich sehr offener und ich liebe es, in die Kommunikation zu gehen, offene Menschen. Ich bin sehr offen, ich liebe es, neue Menschen kennenzulernen. Mich habe ein Leben geführt, was dem natürlich gar nicht gerecht wurde, wie ich eigentlich bin und mich sehr eingesperrt gefühlt habe und wie in so einem Käfig, auch im gedanklichen Käfig. Und ja, bin dann irgendwann, Gott sei Dank, in den Genuss gekommen, sage ich mal, mir Hilfe holen zu dürfen, weil es wirklich nicht mehr, es war einfach nicht mehr auszuhalten, und ja, auch kein schönes Leben, weil man muss sich vorstellen, alles war, hat ja im Entferntesten, und man ist sehr kreativ als Mensch mit Emetophobie, mit dem Thema Erbrechen zu tun. Und dazu kam bei mir auch noch, das ist nicht immer, aber seitdem ich auf Social Media auch ein bisschen darüber spreche, merke ich, dass mehrere Menschen in die Richtung auch Symptome und Problematiken haben, ist, dass es nicht nur dieses gedankliche Karussell um das Thema Erbrechen ist, sondern auch wirklich eine Symptomatik von 24 Stunden Übelkeit. Das heißt, man hat auch das Gefühl, man müsse es tun, obwohl es gar nicht, also man hat im Prinzip ja nichts Körperliches in Anführungsstrichen, aber die Symptomatik ist so da, dass es halt, dass man sich so anfühlt, also dass es sich so anfühlt. Und es war bei mir tatsächlich damals auch so extrem, dass ich nichts mehr essen konnte aus Übelkeit, ich sehr viel abgenommen habe, ins Krankenhaus musste, weil ich unterernährt war und auch da nie der Fokus auf das Thema Emetophobie gelenkt wurde, sondern natürlich erstmal alles Körperliche abgecheckt wurde. Klar, man geht ja auch zu einem allgemeinen oder zu einem Mediziner, der guckt natürlich auf den Körper. Da war Gott sei Dank ja nichts. Ich musste jegliche Untersuchung machen, aber irgendwann waren die natürlich auch komplett ratlos, weil man ja gesehen hat, okay, anscheinend stimmt was mit mir nicht. Ich wurde immer dünner. Ich habe ja, wie gesagt, schlecht ausgesehen, hatte Nährstoffmangel, alles, was so ein bisschen da dann reinspielt. Und ich habe damals auch schon immer gesagt, ich bin dann irgendwann, hat man natürlich auch einen Psychologen dazu geholt. Und da wurde dann ganz schnell leider fehldiagnostiziert, das Thema Magersucht. Also es hieß dann, okay, du hast Magersucht. Und ich immer so, ich glaube nicht, weil ich würde halt super gerne essen. Ich esse nicht aus dem Aspekt, dass ich dünn sein möchte, sondern ich esse nicht, weil ich Angst habe, dass es wieder rauskommt und dass ich mich übergeben muss. Aber es war damals halt noch nicht gehört und dieses Wort Emetophobie, das ist jetzt ja auch schon, wie alt bin ich jetzt? 36, wann war ich da drin? Jetzt knapp 20 Jahre, wo das anfing. Da gab es kein Instagram, da gab es YouTube noch nicht so. Das war einfach mit der Aufklärung noch was ganz, ganz anderes, als es heutzutage ist. Das heißt, das Wort Emetophobie kannte man damals auch überhaupt nicht. Und ja, deswegen hatte ich erstmal so ein bisschen diese, nicht ein bisschen, sondern ich hatte diese Fehldiagnose und habe darauf aber auch irgendwie mich nicht fokussiert, sondern habe selber angefangen, auch noch relativ schnell, ich glaube so mit, was heißt schnell früh, so mit 16, 17, sehr intensiv mich mit dem Thema die menschliche Psychologie zu beschäftigen. Und habe Bücher, damals waren es Bücher, heute wären es Reels und TikToks. Damals war es ein klassisches Buch, angefangen zu lesen und habe immer mehr gemerkt, okay, das ist irgendwie, es muss in meinem Kopf sein, es müssen meine Gedanken sein, die mich irgendwie beeinträchtigen. Und ich habe damals, ich bin dann noch nach Hamburg gezogen nach der Schule. Ich habe trotz dessen, dass ich mal wiederholt habe, bin ich dann nach Hamburg gegangen, um dort zu studieren, weil mir immer wichtig war, irgendwie normales Leben trotzdem führen zu können. Ich hatte einen unglaublichen Aufwand betrieben, diese Maske von ich bin normal am Leben zu halten. Und was natürlich sehr viel Kraft kostet. Und bin dann nach Hamburg gegangen, um dort zu studieren, habe Sportjournalismus studiert und habe dann im Rahmen meiner Bachelorarbeit damals ein Buch gefunden. Das hieß oder heißt es immer noch Emetophobie, Angst vor dem Erbrechen. Und das habe ich in der Hand gehabt und dachte so, crazy, das ist irgendwie, das ist eine Biografie von mir selbst. Und mit diesem Buch bin ich dann damals tatsächlich, da war ich 25, das heißt, von das erste Mal das Symptom mit 14, 15 bis zu 25, ich habe irgendwie gefühlt diesen heiligen Gral jetzt in der Hand, sind 10 Jahre vergangen. Und mit diesem Buch bin ich dann zu meinem Hausarzt gegangen, habe es auf den Tisch gelegt und habe gesagt, das habe ich, was muss ich jetzt machen? Und der war erstmal so, okay, habe ich noch nie gehört. Ich so, ja, ich auch nicht, aber da müssen wir jetzt irgendwie eine Lösung für finden. Und ich hatte damals tatsächlich ein wirklich großes Glück, weil wir wissen alle heutzutage, wie es ist, einen Therapieplatz zu finden, und dass es sehr schwierig ist und dass man auch meistens nicht immer direkt den Menschen vielleicht findet, den man irgendwie in seine Problematik mit einbeziehen möchte. Und ich hatte damals sehr großes Glück, dass ich mit einem Profisportler zusammen war. Und damit ein unfassbar gutes Netzwerk an Ärzten hintendran. Und ich konnte wirklich innerhalb von 24 Stunden einen Therapieplatz stationär bekommen. Das heißt, ich bin wirklich von heute auf morgen, auch natürlich mit Angst und mit Panik, in eine stationäre Einrichtung gekommen, wo ich 3 Monate war und bin somit dann tatsächlich das erste Mal mit dem Wort Emetophobie, mit meiner Angst, die ich seit so vielen Jahren mit mir trage, mit voller Hoffnung ins Krankenhaus gegangen und bin dort 3 Monate geblieben und habe mich da das erste Mal richtig intensiv angefangen, mit der Thematik zu beschäftigen.
Ja, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Weil dieses, dass man kein Wort dafür hat, das kenne ich halt von so vielen. Und ich meine, du machst so viel Aufklärungsarbeit und mittlerweile findet man ja ein Glück was zu dem Thema. Und trotzdem habe ich immer noch so viele Klientinnen, die dann auch wirklich sagen, wie du es auch erlebt hast, so ein bisschen, ne? Ja, ich war mir immer so unsicher, es hat sich nie wie eine Essstörung angefühlt, aber alle haben immer gesagt, ich habe eine Essstörung. Ich muss da irgendwie an eine Klientin denken, die auch immer sagt, so ja, weil ich halt ja auch nur sehr ausgewählt esse, wirkt das für alle anderen halt auch immer auf Feiern und irgendwelchen Partys und so immer total komisch und alle denken, glaube ich, ich habe eine Essstörung. Und in bestimmten Kreisen, das muss ja auch jeder für sich selber entscheiden, wie offen geht man damit um. Wenn sie es halt da nicht offen geäußert hat, dann ist halt für alle immer so ein bisschen klar, ah, okay, die hat eine Essstörung, ne? Also deswegen da auch noch mal genau den Raum hier so ein bisschen aufmachen zu diesem Thema. So einfach ist es halt nicht, ne? Also und es wird halt so oft falsch diagnostiziert. Also das ist das, was ich auch immer in der Praxis regelmäßig erlebe, wo ich so denke, es ist halt so falsch, also es ist halt so falsch, ne? Weil genau wie du es gesagt hast, so eine ich Du wolltest ja eigentlich essen können. Du wolltest ja auch wahrscheinlich zunehmen und. Und das ist ja genau
Absolut.
das, was bei einer Essstörung halt einfach nicht der Fall ist. Und deswegen denke ich immer, ja, eigentlich kann man es gar nicht richtig verwechseln. Aber wahrscheinlich wussten manche dann auch früher einfach nicht, ja, okay, wo ordne ich das jetzt zu hin, ne? Und dann, ach ja, dann nehme ich jetzt mal das, was dem am nächsten kommt, so ungefähr, was natürlich irgendwie Quatsch ist, ne?
Absolut,
Jetzt
ja.
hattest du gesagt, du warst dann auch stationär, was einfach auch manchmal wirklich super sinnvoll ist. Das war für dich ja wahrscheinlich dann auch so der richtige Weg. Wie war das denn für dich davor? Also war das dann so, ach, dann mache ich das jetzt? Oder wie hat sich das für dich angefühlt, wo es dann jetzt so hieß, okay, stationär? Also weil ich frage deswegen so, weil ich einfach viele Klienten habe, die auch dann einfach sagen, das möchte ich auf gar keinen Fall und da fühle ich mich da nicht wohl, da wird es schlimmer. Also ich habe da wirklich viele, die da einfach große, große Angst vor haben. Wie hast du das so erlebt?
Also da kommt mir tatsächlich, glaube ich, ganz gut oder zugute eine Charaktereigenschaft von mir. Ich bin ein sehr, also ich würde mich schon als sehr mutigen und offenen Menschen beschreiben. Und ich habe wenig Scheu, neue Dinge auszuprobieren. Und man muss ja überlegen, ich hatte dann schon 10 Jahre lang Dinge versucht, die mir vielleicht helfen können. Und ich hatte noch nicht das Richtige gefunden, was mir so den Anstoß irgendwie gibt. Und deswegen war es für mich ein weiteres Tool, was ich ausprobiere. Ich bin mit wenig Erwartung sozusagen da reingegangen, sondern mit erstmal, okay, also was soll Schlimmeres passieren? Also mir geht's ja schon scheiße. Was soll jetzt noch dazukommen? Und vielleicht nehme ich ja auch was mit und kriege da Input, der mir irgendwie hilft. Vielleicht lerne ich auch noch Menschen kennen, denen es vielleicht ähnlich geht. Also hatte da eigentlich eine echt positive Einstellung dazu. Natürlich ist währenddessen dort, also während ich dort war, man beschäftigt sich natürlich sehr viel mit sich selber. Und das war ja in so einer, ich sag mal, unter so einer Käseglocke, wo man aus dem Alltag rausgenommen wird und auf einmal hast du nur noch diese Thematik und natürlich ein paar andere, die man dann auch mitbringt, und beschäftigst dich ja eigentlich fast ausschließlich 24 Stunden mit diesem Problem, in Anführungsstrichen, also mit etwas, was dich zu 100% belastet. Und das ist natürlich auch anstrengend. Das heißt, ich war jetzt nicht da, ich bin da mit einer guten, gesunden Einstellung, glaube ich, reingegangen, dass es vielleicht gut für mich sein könnte. Und wenn nicht, dann ist es so. Aber wenn man natürlich vor Ort ist und dann auch 3 Monate sich so intensiv mit einem beschäftigt, dann ist das immer ein Auf und Ab, immer so ein Berg und so, oh, jetzt wird's super. Und den nächsten Tag denkst du, oh mein Gott, was mache ich hier? Und das wird nie besser. Und ich bin vielleicht noch die Normalste hier, wenn man sich auch manchmal umguckt. Also es ist so ein richtiges Gefühlschaos. Und ich möchte auch sagen, für mich war es ein sehr, sehr guter Anstoß, diese Therapie zu machen. Es war aber definitiv nicht ausschließlich der Weg zu meiner Heilung, sondern ne, man ist ja, wie gesagt, da unter so einer Käseglocke, man kriegt da Impulse, man hat da tolle Gespräche, obwohl ich auch sagen muss, ich habe aus dieser Zeit etwas mitgenommen, was mich erstmal komplett niedergemacht hat. Also eigentlich eine, ich sag mal, eine Negativerfahrung dort, weil man mir dort gesagt hat, halt aus ärztlicher Sicht, dass ich mir einen Behindertenausweis beantragen solle mit 25, weil ich so schwer behindert bin aufgrund meiner Erkrankung, dass ich nie einen normalen Alltag und auch nie so arbeiten kann, wie ich möchte, sondern halt einfach eingeschränkt bin, und damit ich sozusagen dann noch das Positive damit rausnehme, solle ich mir doch wenigstens diese Goodies, die einmal als, sag ich mal, beeinträchtigte Person mit sich bringt oder die eine beeinträchtigte Person beantragen kann, die soll ich doch sozusagen noch nutzen können, so gefühlt vor dem Einkaufen, vor dem Einkaufswagen parken und ins Kino eine Begleitperson mitnehmen. Und wenn man mir das mit 25 oder als 25-jährige Person ohne wenig Selbstvertrauen und auch aus ärztlicher Perspektive sagt, war das etwas, was mich unglaublich beschäftigt hat und was mich total in eine Negativspirale getrieben hat. Und ich habe mich Gott sei Dank damals sehr viel ausgetauscht in dem Bereich und habe dann gemerkt, ich glaube, das war vielleicht gar nicht so sinnvoll, was ich da gehört habe, und habe dann tatsächlich auch einen Therapeutenwechsel dort vor Ort gehabt. Also konnte dann wechseln, aber habe gemerkt, dass mich das so beeinflusst hat, dass ich erstmal gesagt habe, ja, okay, wenn das jetzt erstmal so ist, dann bleibe ich jetzt auch erstmal, dann in Anführungsstrichen suhle ich mich in diesem, ich kann ja eh nichts dagegen tun und gebe mich jetzt einfach der Situation mal so hin. Und die Leute von außen müssen mich auch mit Samthandschuhen anfassen, weil ich bin ja jetzt gestört, so offiziell gestört sozusagen. Und das habe ich so ein halbes Jahr auch nach der Klinik noch so, den Schuh habe ich mir angezogen, bin erstmal weiterhin in dieser Schiene geblieben, dass ich jetzt ja krank bin, dass mein Leben sich jetzt so fügt und dass man mich jetzt, ja, dass ich jetzt eigentlich ja ein bisschen in Anführungsstrichen, dass ich jetzt das Opfer meiner Erkrankung bin. So. Und irgendwann, wie gesagt, ich war 25, habe ich mir so gedacht, boah, Melli, du hattest so viel vor in deinem Leben. Du hast so Bock gehabt irgendwie, und ich bin ein sehr lebensfroher und bejahender Mensch. Wenn das jetzt schon das irgendwie gewesen sein soll, dann kannst du ja blöd gesagt dem Ganzen hier auch ein Ende setzen. Weil wenn ich überhaupt, hab da mal hochgerechnet, ich bin 25, man stirbt vielleicht so zwischen 70, 80. Das sind noch einige Jahre, noch mehr als ich jetzt hier habe oder schon hatte. Wie soll ich das denn dann aushalten, immer sich so zu fühlen? Und dann war es wirklich, es hört sich jetzt blöd an, war aber tatsächlich so, ich bin morgens irgendwann aufgewacht. Ich habe damals auch noch Medikamente genommen, die ich auch in der Klinik bekommen habe. Und habe von heute auf morgen beschlossen, und da rate ich bitte niemanden, das nachzumachen, weil das total fahrlässig ist, aber ich habe einfach diese Medikamente nicht mehr genommen und habe gesagt, ich nehme jetzt alles komplett selbst in die Hand. Ich habe mir damals, wie gesagt, Lektüre nochmal zusätzlich geholt. Ich habe mich mit Leuten beschäftigt, die in der Psychologie unterwegs sind, und habe geguckt, was tut mir gut, was kann mein Nervensystem regulieren, was kann meine Gedanken beeinflussen. Bin auf das Thema Affirmation damals gestoßen. Also habe angefangen, mich ganz, ganz viel selber zu beschäftigen. halt in die, zum ersten Mal in die Eigenverantwortung zu gehen, in die eigene Verantwortung für mein Leben. Es weder einem Lehrer zu überlassen, meinen Eltern, meinen Freunden, den Therapeuten, Ärzten, die mir Dinge sagen, sondern wirklich selber für mich geguckt, nee, das ist mein Leben, ich muss jetzt irgendwie eine Entscheidung treffen. Und ich glaube, das war damals das Beste, was ich hätte machen können, diese Eigenverantwortung für mich zu übernehmen. Das hat noch mal so ein, ja, ich schon länger, 2,5 Jahre gedauert, bis ich so davon so richtig profitiert habe, sage ich mal, weil erstmal ist es ein Weg und es ist auch irgendwie erstmal Arbeit. Aber dann hat sich das angefühlt, als hätte man mir so, ja, meine Fußfesseln irgendwie abgenommen. Und auch währenddessen ist natürlich jetzt nicht nur du startest und erst nach 2 Jahren merkst du einen Fortschritt. Ich glaube, das hält man sonst nicht durch, sondern peu à peu kam immer mehr dazu, was halt sich positiv auf mein Leben, auf meine Denkweise, auf meinen Alltag irgendwie ausgewirkt hat. Und ich habe halt zum ersten Mal wirklich auch die Macht der Gedanken gespürt, was es für eine Auswirkung hat auf einen, wenn man anfängt. Es klingt jetzt so blöd, aber es ist eigentlich so, die Gedanken positiv zu beeinflussen, weil man denkt ja sowieso den ganzen Tag. Und warum denn dann immer negativ? Und ich bin jetzt wirklich nicht jemand, also es kommt immer noch und ich habe auch immer noch meine negative Spirale. Hatten wir kurz bevor wir mit dem Podcast begonnen haben. Ich habe gerade eine Phase in meinem Leben, in der war ich noch nie vorher. Das heißt, ich muss jetzt gerade auch meine Gedanken neu ordnen und gucken, wie gehe ich mit diesen Gedanken um, die vorher noch nie in meinem Leben waren. Aber ich fühle mich halt damit sicherer gerade, weil ich schon mal wusste, wie ich Gedanken beeinflusse, in Anführungsstrichen. Und habe Tools, die mir halt helfen. Und dann, um mal konkret zu sein, ist tatsächlich damals wirklich das Thema Affirmation etwas für mich persönlich gewesen, weil ich ein sehr visueller Mensch bin, was mir sehr geholfen hat. Das heißt, mir positive Dinge zu formulieren, die ich mir wortwörtlich einrede, bis ich sie glaube.
Ja,
Und
und bis man es irgendwann fühlt, ne?
genau, bis ich es auch fühle. Und es hat ein bisschen gedauert, bis man es auch wirklich fühlt. Und man kommt sich auch erstmal ein bisschen cringe vor, wenn man Dinge, ne, sich einredet. Man kann das natürlich nur gedanklich machen. Ich habe es aber immer vorm Spiegel gemacht, beim Fertigmachen. Ich habe auch immer noch da meine Post-its hängen, weil ich das einfach jeden Morgen sehe. Man ist im Badezimmer, man ist jeden Abend im Badezimmer. Das sind schon 3 Minuten mindestens, die man irgendwie beim Zähneputzen hat, um sich die Dinge anzugucken und zu verinnerlichen und keinen zusätzlichen Zeit, sag ich mal, im Alltag dazu irgendwie aufbringen muss. Und ja, irgendwann fängt man das dann auch an, wirklich zu fühlen und zu spüren. Und das macht dann ganz viel mit einem.
Ja, das glaube ich absolut. Ja, voll, voll gut, dass du da auch einfach so, ja, diese Schritte dich da so selber einfach rausgekämpft hast. Aber diese Selbstverantwortung, ich finde, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, zu dem man irgendwie im Idealfall halt irgendwann kommen sollte, dass man merkt, okay, ich bin jetzt hier diese Person, die das nur verändern kann. Weil natürlich kann man sich unterstützen lassen, natürlich gibt es Leute, die einen begleiten, aber dieses. Die eigentliche Arbeit kommt halt trotzdem aus einem selbst und die kann
Ja.
einem einfach auch keiner abnehmen, so, ne?
Nein.
Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Und ich sage halt auch immer so, es sind so Puzzleteile, ne? Also eine Angstbewältigung. Das heißt, es ist nicht nur, keine Ahnung, du musst die Angst verstehen oder nur die Gedanken beeinflussen oder nur irgendwas Altes verarbeiten oder so, sondern es ist halt wirklich, es sind unterschiedliche Teile und es fügt sich alles irgendwie so ein bisschen zusammen, ne? Also das heißt, es braucht halt irgendwie so unterschiedliche, ja, einfach unterschiedliches Wissen, unterschiedliche Dinge, unterschiedliche Tools, wie auch immer. Und man muss so seinen eigenen Weg aus diesem Labyrinth irgendwie dann doch so ein bisschen selber finden, ne? Gibt es irgendwie was, wo du sagst, jetzt hast du ja schon gesagt, boah, Gedanken und Gedanken umwandeln und was denke ich überhaupt und so, dass das ein großer Punkt war, aber gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, boah, das war für dich so ein wichtiger Schlüssel? Oder würdest du sogar sagen, das war's?
Ja, also für mich ist das mit dem Thema Gedanken schon extrem wichtig gewesen, die so zu beeinflussen. Und da hing auch nicht nur zum Beispiel das Thema Affirmation dran, sondern auch das Thema Journaling. Also ich habe viel aufgeschrieben, ne? Ich habe Journalismus studiert, deswegen kam ich da, war das irgendwie nah. Und ich habe ganz viele Dinge aufgeschrieben. Ich habe Dinge aufgeschrieben, die mir Angst machen zu einer bestimmten, also ich habe so ein Angsttagebuch zum Beispiel auch geführt, ne? Dass ich mal mir bewusst werde, in welchen Situationen habe ich denn wie viel Angst? Weil oft ist es ja so, man hat nur so einen Riesenberg vor sich, ne? So ein Riesenmonster der Angst und alles fühlt sich irgendwie unfassbar anstrengend und schwer und gleich ängstlich auch an, in Anführungsstrichen. Und mal zu, genau wie du eben schon gesagt hast, zu verstehen, in der Situation habe ich mehr Angst oder in der Situation habe ich sogar ein bisschen Angst, aber ich mache es trotzdem. Also sich selber mal viel besser kennenzulernen, wie reagiere ich eigentlich in den unterschiedlichen Situationen, was schaffe ich eigentlich auch alles, mal das auch bewusst zu machen, selber daran auch zu sehen, wie stark bin ich doch vielleicht, obwohl ich gar nicht weiß, dass ich oder ne, in dem Moment gar nicht merke, wie stark ich bin. Das fand ich sehr spannend, indem man sich das mal wirklich bewusst und vor Augen führt, welche Situation man doch auch meistert und in welchen man doch sehr, sehr stark ist. Und dann war für mich auch das Thema tatsächlich mein Umfeld. Also ich bin, wie gesagt, ein sehr fühliger Mensch und ich fühle sehr viel und ich nehme das auch von anderen sehr schnell an und wahr, wie da die Emotionen sind. Und ich muss schon sagen, ich war, glaube ich, auch zu diesen Zeiten, wo es mir extrem schlecht ging, in einem sehr toxischen Umfeld. Das heißt, ich musste mich oder habe mich da immer verstellt und habe einfach auch nicht Dinge nicht thematisiert und habe immer versucht, auch andere irgendwie die zu helfen, zu unterstützen und habe das manchmal gar nicht so wiederbekommen, was ich auch nicht erwartet habe, aber dadurch sehr viel Kraft und Energie da reingegeben, was natürlich Kraft und Energie mir wieder genommen habe. Und als ich angefangen habe, mich mit Menschen zu umgeben, die erstens mich komplett so nehmen, wie ich bin, wo ich mich nicht verstecken muss, wo ich keine Maske auflegen muss, weil eine Maske tragen unfassbar, also meiner Meinung nach hat mich das fast noch mehr Energie gekostet als die Angststörung an sich. Wenn man sich das kreiert, und das durfte ich in den letzten 7 Jahren ungefähr machen, mir ein Umfeld schaffen, wo ich sein durfte oder ich bin, das ist sehr, 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 also für mich sehr befreiend und auch ein großer Schlüssel für mich zur Heilung gewesen, wenn man ein Mensch ist, der stark auf Energien oder auf andere Menschen reagiert, auch wenn das Verlust bedeutet hat und ich mich von Menschen auch verabschiedet habe und getrennt habe, nicht im bösen Sinne, gar nicht, sondern einfach, weil es ja manchmal Dinge gibt oder Menschen im Leben einen Weg kreuzen und dann geht man halt auch wieder und nimmt eine unterschiedliche Abfahrt dieser Bahn irgendwie. Und das gehört im Leben mit dazu. Das musste ich lernen, weil Verlust ein großes Thema bei mir ist, vor allen Dingen in Bezug auf die Emetophobie, weil hinter Emetophobie steckt ja häufig auch das Thema Verlustangst oder Angst vor Kontrollverlust. Bei mir war es stark die Verlustangst. Deswegen habe ich natürlich an diesen toxischen Beziehungen manchmal auch weiterhin festgehalten, weil ich einfach das schlimmer war für mich, das loszulassen, weil ich Angst hatte, was zu verlieren, als in dieser toxischen Area zu bleiben, weil das kannte ich ja. Damit habe ich mich abgefunden. So. Und das war für mich, glaube ich, damals auch noch ein großer Punkt, sich einfach, ja, wie diese Eigenverantwortung, wie gesagt, das würde ich über alles stellen, weil du hast es so schön gesagt, man kann sich und man soll sich auch Hilfe so holen. Ich habe das auch gemacht. Und das ist kein Zeichen von Schwäche, absolut nicht, weil es manchmal noch toll ist, von außen Impulse zu bekommen, weil man mit seinem eigenen Gehirn ja irgendwie nicht sein eigenes Gehirn bearbeiten kann. Da ist es manchmal schon schön, nochmal einen Blick von außen zu bekommen. Aber man muss in die Umsetzung, das ist ja wie beim Personal Trainer beim Sport. Du kannst ja den Trainer holen und der sagt dir, was du machen sollst, die ganzen Übungen, die dir helfen, fitter zu werden, dich besser zu fühlen, was auch immer. Aber du musst ja letztendlich diese Übungen durchführen, damit du sie auch an deinem Körper fühlst, damit du die, dass dich besser fühlst, dein Gewicht verlierst oder dein Muskelaufbau, was auch immer du vorhast. Und so ist es beim jemanden, der sich ja therapeutisch Unterstützung oder auf psychologischer Ebene Unterstützung holt, auch. Man kriegt auch den Input von außen, aber du musst selber diese Dinge halt auch umsetzen und tun.
Ja, absolut. Das ist ein gutes Beispiel mit dem Sport, weil genauso ist es halt. Man muss es selber machen. Und gleichzeitig finde ich es manchmal so tricky, dass ja auch ja, wir Therapeuten nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Das heißt, es kann ja auch sein, dass wir Sachen sagen. Natürlich sagen wir hoffentlich Sachen, die irgendwie gut basiert sind, die wissenschaftlich irgendwie nachgewiesen sind und so. Und trotzdem müssen sie für dich nicht passen. Also, dass man da dann auch immer wieder irgendwie guckt, okay. Was ist jetzt das, was für mich irgendwie stimmig ist? Ne? Also wo zieht es mich jetzt irgendwie so ein bisschen mehr hin, in welche Richtung? Ne? Oder was fühlt sich so an, als ob es noch ein bisschen fehlt? Ich habe immer viele, die so aus einer Verhaltenstherapie zum Beispiel kommen und das bringt ja wahnsinnig vielen Leuten auch was. Aber für manche ist das nicht tief genug. Ne? Und die dann halt irgendwie merken, boah, irgendwie braucht es noch was anderes. Und dem Gefühl dann auch einfach zu glauben. Ne? Also so sich selber halt einfach auch zu vertrauen, dass vielleicht gerade was nicht richtig ist, ne? Oder man was anderes braucht oder so, ne? Also das ist ja ist alles nicht so einfach, ne? Das so auf den Punkt zu bringen, aber ja, sich einfach da auch wirklich selber zu vertrauen, ne? Also das ist ja, das ist nicht so einfach.
Nee, da ist wirklich, da habe ich in den letzten Jahren wirklich gelernt, aufs Bauchgefühl zu hören.
Ja.
Also das Bauchgefühl ist eigentlich so ein guter Kompass. Und ja, in der Zeit, wo es mir extrem schlecht ging, da war mein Bauchgefühl auch wirklich, also es war da, aber ich habe es, glaube ich, einfach nicht gehört und nicht wahrgenommen oder ignoriert. Weil das ist eigentlich genau das, was du sagst. Man pickt sich einfach aus einem großen, wie im Supermarkt, ne? Da gibt es so viele Dinge, so viele Angebote. Und man nimmt ja auch nicht alles mit, was du im Supermarkt findest, sondern du pickst dir halt das raus, was du jetzt gerade für dich brauchst, was auf deiner, in dem Fall, Einkaufsliste steht. Und damit gehst du nach Hause. Und so ähnlich ist es in dem Kosmos dann auch. Es gibt ja so viele tolle Dinge, die helfen können. Und du musst es vielleicht auch erstmal, oder ne, ich habe auch viele Dinge ausprobiert, die aber zum Beispiel gar nicht so viel für, also nicht so gut für mich waren oder die mir da manchmal eher nochmal Druck gemacht haben oder ne, das, da muss man dann einfach reinfühlen und in dem Moment dann halt aufs Bauchgefühl achten, weil das sagt dir schon, okay, das ist jetzt gut für uns oder das ist halt nicht so gut für uns. Und das ist ja so schön, wir sind alle unterschiedlich, es gibt so viel unterschiedliche Dinge, die man machen kann. Und ja, da liegt es dann halt in der Eigenverantwortung, sich das so rauszusuchen und rauszupicken, ja, damit man das dann so für sich zusammenstellen kann.
Ja, genau. Und erstmal wieder bei der Eigenverantwortung. Magst du einmal noch mal so ein bisschen erzählen, wie das so sich auf deinen Alltag ausgewirkt hat? Also was, also wo drin warst du quasi beeinträchtigt? Also vielleicht für die, die irgendwie sich jetzt so noch so denken, ach, irgendwie hört sich das so an, als ob es mich betreffen könnte, aber dass wir es noch mal ein bisschen konkreter machen, damit die Leute vielleicht merken, okay, guck mal, das kenne ich doch irgendwie.
Ja, also körperlich beeinträchtigt hat mich auf jeden Fall die 24 Stunden Übelkeit, die ich hatte. Das heißt, ich ja, hab, mir ging es einfach körperlich auch nicht gut. Aber die Gedanken, die mich natürlich auch völlig in einen Käfig gestellt haben, es war irgendwann tatsächlich fast alles, was den Alltag beeinflusst. Das heißt, ich habe das Essen kontrolliert. Also ich, ne, überhaupt, wenn ich was gegessen habe, dann super kontrolliert. Ist Mindesthaltbarkeitsdatum schon 2 Tage vorher war, habe ich es nicht mehr gegessen, weil könnte ja schlecht sein. Ich habe bestimmte Lebensmittel gemieden, komplett gemieden, zum Beispiel Eier. Draußen habe ich eigentlich gar nicht gegessen, weil ich wusste ja nicht, wo kommt das her. Also, ne, wer stellt das her? Wer ist der hygienisch der Mensch, der das hergestellt hat? Konnte also keine Restaurants besuchen, habe mich wenig mit Freunden draußen getroffen irgendwann, weil da ja auch überall Keime und Bakterien sein könnten. Wenn Menschen in meinem Umfeld gesagt haben, sie haben Magen-Darm, oh mein Gott, ein Gegner. Das war, da bin ich dann 2 Wochen nicht mit denen in Kontakt getreten. Ich war sauer auf diese Menschen, dass sie mit so salopp sagen nebenbei, oder wenn sich tatsächlich jemand mal übergeben hat in meiner Nähe, was ja im jugendlichen Alter durch Alkohol natürlich auch häufiger mal der Fall war, habe ich mit diesen Menschen teilweise einfach nicht mehr geredet, weil ich dachte, wie können die das machen? So, also ne, ich habe mich richtig angegriffen gefühlt, wenn ein Mensch sich vor mir übergeben hat. Ich habe natürlich selber keinen Alkohol getrunken, weil da könnte man sich auch von übergeben. Ich habe Diskotheken gemieden, weil da sind Menschen, die betrunken sind. Das heißt, die Gefahr, dass sich jemand übergibt, ist höher. Ich habe sowas wie Hauptbahnhöfe komplett gemieden, weil da sind viele alkoholisierte Menschen, Menschen, die Drogen nehmen, die natürlich auch da sich dann auch oft hinübergeben. Oder da liegt oft, sage ich mal, Erbrochenes. komplette Angstsituation, da sich irgendwie dahin zu gehen. Ich habe öffentliche Verkehrsmittel komplett gemieden, sei es Busfahren, Bahnfahren. Urlaub war völlig unmöglich, weil anderes Land sowieso ist. Es ging teilweise noch so im Deutschlandbereich, weil da, ne, sind die Hygienestandards, da konnte ich mit dem Auto hin. Das war immer mein Safe Place. Wenn ich selber gefahren bin, war mein Auto mein Safe Place, weil ich selber kontrollieren konnte, wann verlasse ich die Orte. Aber so im Ausland zum Beispiel war ich gar nicht, obwohl mich das so sehr, also wollte eigentlich die Welt sehen und das hat mich so eingeschränkt. War für mich fast mit das Schlimmste, was ich im Nachgang sagen kann, weil ich mittlerweile reisen kann und Reisen so liebe und dachte, wow, ich bin dankbar dafür, dass ich das mittlerweile kann, weil ich sonst so viel hätte verpasst in meinem Leben. Das war auf jeden Fall so eine sehr, sehr schöne Erkenntnis und eine, ja, wo ich sehr, sehr dankbar für bin, dass ich das jetzt mittlerweile machen kann. Und wo es mich noch eingeschränkt hat, halt Sicherheitsverhalten. Ne? Ich habe zum Beispiel das Haus nie ohne meine Tasche mit Womex, Iberogast, Desinfektionsmittel, halt Dinge, die mir dann in so einer Situation, wo mir vielleicht schlecht werden könnte oder wo ich damit konfrontiert werde, irgendwie helfen können. Kaugummis, ich habe unfassbar viel Kaugummis gekaut damals, weil dieses Menthol mich, also diese Pfefferminz, Minze ist ja etwas, was einen auch beruhigt. Ne? Mittlerweile ist es Minzöl, was man vielleicht eher riecht, ein bisschen besser als ständig Kaugummi zu kauen, weil man dadurch natürlich auch seinen Kaumuskel trainiert, der wieder zur Verspannung sorgen kann und ne, der zu Schwindel, also das sind ja immer so Schwindel, zum Beispiel auch ein ganz großer Triggerpunkt bei mir. Das heißt, ich habe auch eigentlich kaum Sport gemacht, wo man sich anstrengt, also wo man eine hohe Cardio-Leistung sozusagen hat, weil da ein Schwindel auftreten könnte und dann könnte ich mich davon übergeben. Das heißt, das habe ich auch komplett gemieden und ja, überhaupt irgendwo auch Klassenfahrten natürlich, weil ich dann immer irgendwo auch Außenseiter, weil ich halt Dinge nicht mitgemacht habe, die ja Spaß machen in dem Alter. Also ich habe eigentlich alles gemieden, was irgendwie mit Spaß zu tun hatte, wo es dann auch in das Alter kam, wo man Alkohol halt getrunken hat. Dann war ich da auch natürlich die Spaßbremse. Heute trinken sie alle keinen Alkohol mehr, weil es fancy ist. Und heute, damals war ich uncool, weil ich keinen Alkohol getrunken habe. ja, also alles, ja, was keine Ahnung, Freizeitparks, Karussellfahren, natürlich habe ich es nicht gemacht. Also alles, was wirklich im weitesten Sinne mit sich übergeben zu tun haben könnte, habe ich halt gemieden, bis irgendwann vor die Tür gehen, weil ja, da sind Menschen, die könnten Magen-Darm haben, einkaufen. Es waren ja nicht nur also eine Angststörung. Emetophobie ist eine sehr spezifische Angststörung und nimmt natürlich auch Symptomatiken mit auf aus einer generalisierten Angststörung. Ne? Sowas wie einkaufen gehen. Ne? Nicht nur wegen den Lebensmitteln, mit denen ich dort konfrontiert bin, sondern auch mit in der Schlange stehen, nicht einfach weg können, in der Kassenschlange stehen. Oder was ich bis heute noch ganz schlimm finde und ich weiß auch nicht warum, ist zur Post gehen, Pakete wegbringen, da Schlange steht und Waschanlagen. Also ich hasse es. Mit meinem Auto fahre ich bis heute nicht alleine in die Waschanlage, weil es ist so, früher habe ich es komplett gemieden, heute mache ich es wenigstens. Immer, ich hoffe immer, dass jemand mitkommt oder ich zwinge mal jemanden mitzukommen. Aber ja, halt Situationen, wo ich nicht schnell zum Beispiel rauskomme. Ne? Ich fliege mittlerweile, aber natürlich ist da auch immer noch eine gewisse Anspannung, weil ich einfach nicht selber rauskomme und weil ich es auch nicht selber kontrollieren kann, das Flugzeug zu fliegen. So. Also Dinge, ne, sind immer noch, es ist immer noch, dass es nicht komplett aus meinem Leben verschwunden ist. Aber was ich eingangs meinte, mit dem, ich kriege diese Gedanken immer noch, aber ich bewerte die nicht mehr und komme so nicht mehr so schnell in so eine Angstspirale, dass ich da halt das Ding dann komplett meide oder Orte verlasse. Ne, Konzerte früher zum Beispiel bin ich auch nie hingegangen. Im Kino ab und zu mal, wenn aber den Platz Platz ganz außen, damit ich schneller weg kann. Also so Sicherheitsverhalten, die man sich dann halt auch irgendwie antrainiert hat, die ja nicht nur typisch für Emetophobie sind. Ich kenne einige, die Angststörungen haben und auch immer den letzten Platz in der Reihe buchen, zum Beispiel im Kino. Oder die halt auch gewisse Dinge machen, wie Hände waschen. Habe ich damals auch übertriebenes Händewaschen natürlich, mit meiner Haut dann auch schon ganz kaputt war, auch durch das Desinfektionsmittel. Das Gott sei Dank heute nicht mehr, wirklich nicht mehr. Also habe ich, glaube ich, gar nicht mehr im Haus Desinfektionsmittel tatsächlich. Aber ja, so Dinge, die wirklich im weitesten Sinne immer mit dem Übelkeitsfaktor und mit der, ich könnte mich vor anderen, weil die Sozialphobie damals auch ein bisschen mit reingespielt hat, ich könnte mich vor anderen übergeben oder beziehungsweise ein anderer Mensch könnte sich vor mir übergeben. Es gibt ja auch Menschen, die haben Emetophobie, wo das nur auf sich bezogen ist, dass sie selber nur Angst haben, sich zu übergeben und es gar nicht schlimm finden, wenn jemand anders das tut. Das ist ganz oft bei Müttern, habe ich das zumindest in meiner Community miterlebt. Da können die dann, sind die für ihre Kinder natürlich zu 100% da. Und es gibt ja aber auch noch welche, die finden das bei sich selber gar nicht schlimm und nur bei anderen, weil sie es nicht kontrollieren können und natürlich da die Kontrolle ein viel, viel größerer Aspekt ist. Also da gibt es halt auch noch mal unterschiedliche ja, Arten oder wie sich das für jemanden anfühlt.
Ja, jetzt hast du gesagt, du fliegst wieder und so, und das ist ja krass. Also es ist ja mega, wie du dir dein Leben einfach zurückgeholt hast.
Ja, danke.
Ja,
Ja, das
voll.
kriegt man manchmal gar nicht so mit irgendwie im Alltag. Aber ja, wenn man manchmal jetzt so drüber erzähle, was ich alles mal nicht gemacht habe. Und mittlerweile, wie gesagt, bin ich selbstständig seit 7 Jahren, habe mir was aufgebaut, was, glaube ich, damals die Ärzte nie für möglich gehalten hätten. Ja, ich reise. Also,
Ja.
ja.
Deswegen, ja, voll. Also, und das ist was, genau. Manchmal kriegt man es gar nicht mehr so richtig mit, auch wo du gerade meinst, ach, ich habe, glaube ich, noch nicht mal mehr Desinfektionszeug zu Hause. So, ne? Das wäre ja vor Jahren wahrscheinlich null denkbar gewesen. Und
Null, nee.
mittlerweile kriegst du es quasi gar nicht mit. Ne? Also, das ist ja richtig, richtig cool. Wie ist das, wenn du jetzt reist? Also, wenn du weißt, keine Ahnung, du fliegst jetzt morgen in den Urlaub, ist das, also machst du da irgendwas Spezielles vorher? Oder geht das schon halt irgendwie? Oder wie würdest du das beschreiben?
Also ich hatte jetzt zum Beispiel, kommt auch so ein bisschen auf die Intensität an. Also ich bin mittlerweile relativ viel so Kurzstrecke geflogen. Da ist es tatsächlich so, dass ich mittlerweile schon essen kann vorm Fliegen, was ich vorher gar nicht konnte. Ich habe teilweise jetzt schon sogar im Flugzeug mal so irgendwo abgebissen. Ich bin da jetzt nicht, dass ich sage, komplett frei davon, dass ich mich da reinsetze, meine Augen zumache und schlafe und erst aufwache, wenn ich am Ort angekommen bin. Das nicht. Ich bin schon relativ angespannt im Flugzeug, habe mittlerweile meine Tools da gefunden, um mir das so angenehm wie möglich zu gestalten, ohne, sag ich mal, Sicherheitsverhalten, sondern einfach für Dinge, die mein Nervensystem regulieren. Deswegen da würde ich sagen, wenn ich so Kurzstrecke fliege oder wenn ich mit dem Auto irgendwo in Urlaub fahre, da habe ich gar keine, denke ich gar nicht mehr drüber nach. Aber beim Fliegen ist es schon noch, dass es mir so ein bisschen kribbelig ist. Wie gesagt, bei Kurzstrecke geht es aber, ist wirklich. Es hält mich nicht auf oder es beeinträchtigt mich. Ich kann auch schlafen die Nacht vorher. Ich kann abends auch zum Beispiel eine mittlerweile Fisch essen, obwohl ich am nächsten Tag fliege. Fisch und habe ich natürlich früher auch komplett gemieden. Aber ich hatte jetzt letztes Jahr tatsächlich meinen allerersten Langstreckenflug und habe mir einen Traum erfüllt, wo ich einfach immer mal hin wollte und im Leben nicht gedacht hätte, dass ich da mal hinkomme. Und zwar war ich zur Weihnachtszeit in New York. Und ja, das war wirklich nochmal natürlich mein erster Langstreckenflug. Das ist ein anderes Gefühl statt 2 Stunden mal nach Mallorca rüberfliegen. Und da muss ich sagen, war ich schon angespannt. Ich war sehr mit mir beschäftigt, habe schon gemerkt, dass ich anfange, so ein bisschen meinen Körper zu scannen. Hatte da aber, wie gesagt, auch alle meine Tools, die ich immer so im Flugzeug dabei habe, zum Beispiel Minzöl, wo ich dran riechen kann. Das hilft mir. Ich habe Noise-Canceling-Kopfhörer, ich habe eine Schlafmaske, sodass ich mich wirklich von außen abschotten kann und mir auch da zum Beispiel Affirmationen oder mir Gedanken, die ich mir sage, dass selbst wenn jemand sich im Flugzeug übergibt, dann ist es nicht meine Aufgabe, das zu regeln. Selbst wenn mir übel wird, dann wissen die Leute vor Ort, wie sie damit umzugehen haben. Oder selbst wenn ich mich dort übergebe, dann ist es vielleicht für den neben mir kurz doof, aber also es passiert nichts Schlimmes dadurch. Weil das war zum Beispiel ein Game Changer auch für mich in der Kommunikation mit mir selbst, dass ich dieses was wäre, wenn durch selbst wenn ersetzt habe. Und dadurch habe ich mir Lösungen irgendwie selber geboten und damit konnte ich dann auch mein Nervensystem wieder regulieren. Und das war bei dem Langstreckenflug etwas, was ich schon noch machen musste oder halt für mich gemacht habe. Aber sobald ich irgendwie oben war und es waren irgendwie so 1, 2 Stunden vergangen, dachte ich erstmal so, fuck, crazy, was mache ich hier eigentlich? Ich sitze hier gerade in einem Flugzeug und wenn ich aussteige, bin ich einfach in New York. Da hat mich das alles so emotional, jetzt meine krasse Heulattacken gekriegt. Aber es war so aus Erleichterung und irgendwie ein bisschen Angst, aber auch komplette Vorfreude. Und ja, dann war es irgendwie auch gut. Und auf den Rückflug tatsächlich aus New York habe ich mich sogar extrem gefreut. Das war auch ganz verrückt. Und danach dachte ich so, okay, jetzt gehört mir die Welt, jetzt kann ich überall hinreisen.
Ja, voll gut. Und das sind ja dann die Momente, die man echt auch nochmal nachspüren muss, so, ne? Also ich sag
Absolut.
mal wirklich muss, weil genau, weil das ja so Power dann irgendwie ist, ne? Also das ist ja richtig cool. Ach, voll, voll schön. Was würdest du denn jemandem sagen, der da jetzt gerade noch so voll drin steckt? Oder vielleicht gerade die Person schnallt jetzt gerade erst, boah, das ist das, oder weiß es schon, aber hat einfach irgendwie, steckt halt einfach fest. Was würdest du der sagen?
Also erstmal würde ich der Person sagen, dass sie ganz fest an sich glauben soll und sich vertrauen soll, dass trotz dessen, dass sie sich gerade so fühlt, wie sie sich fühlt, dass nicht das Ende des Lebens sozusagen ist, sondern dass es ein Bruchteil von einem Leben sein kann und dass es auch Momente gibt, die sich wieder ganz toll und ganz leicht anfühlen, auch wenn es jetzt gerade noch so weit weg und so undenkbar ist, sondern dass man das immer als einen kleinen Abschnitt im Leben irgendwie betrachten soll. Ja, und da auch nie aufgeben soll, daran zu glauben, dass es besser wird. Und vor allen Dingen sich aber auch mit sich sehr gut umgehen darf, wie mit einer Freundin. Das heißt, wenn Situationen mal nicht so klappen, wie man sich die vorgestellt hat, nicht in eine Panikspirale wieder runterfallen und sagen, oh Gott, jetzt habe ich es nicht geschafft und jetzt habe ich versagt und jetzt kriege ich das alles nicht hin, sondern das würde man seiner besten Freundin auch nicht sagen, sondern da würde man auch aufmunternde und tolle Worte finden und das sollte man irgendwie für sich selber dann auch tun. Also diese Geduld auch mit sich haben und vor allen Dingen das auch mal zuzulassen, dass es gerade so ist und nicht zu funktionieren, weil in dem Moment ist es deine, sorry, fucking scheiß Aufgabe, sich um dich zu kümmern. So, und das ist Aufgabe und Arbeit genug. Und alles andere drumherum, was Menschen von dir wollen oder was Menschen von dir erwarten oder was du selber von dir erwartest, das darf in diesem Moment einmal ganz kurz hinten angestellt werden. Weil darum kannst du dich dann kümmern, weil du bist in erster Linie dafür verantwortlich, dass es dir jetzt gut geht und dass du ja deine Kraft so aus Dingen schöpfst, dass du auch wieder dahin kommst, wo du gerne hinkommen möchtest. Weil wenn du das nicht tust, dann drehst du dich immer, immer, immer wieder im Kreis und dann machst du es vielleicht allen Menschen um dich herum, bereitest du Freude und Glück und hilfst denen und supportest, aber halt bei dir selber nicht. Und deine Energie wird halt immer weniger, weil die gibt dir keiner, die musst du schon selber aufladen. Dein Handy-Akku, wenn der leer ist, der lädt sich auch nicht von alleine auf, sondern den nimmst du mit einem Akkuladekabel und den schließt du an. Und so darfst du es halt bei dir selber irgendwie auch betrachten und machen. Und ja, das heißt, wenn die Person jetzt gerade mittendrin ist, wirklich nicht den Mut verlieren, den Glauben verlieren, nicht so streng zu sich sein. Und die Person, die das gerade vielleicht hört und denkt, oh krass, das könnte ich vielleicht auch haben, erstmal weiß ich, wie man sich in dem Moment fühlt. Da kann tatsächlich auch ein Stückchen Freude empfunden werden, weil man endlich so, oh mein Gott, ich habe einen Namen dafür. Ich weiß jetzt endlich, ich bin nicht bekloppt, sondern es gibt einen Namen dafür. Und dann ja auch in die Handlung gehen. Was bedeutet das jetzt für dich? Ne, das nur zu wissen, reicht dir das schon? Bist du jemand, der dann sagt, okay, ich weiß einfach, dass ich das habe und dann ist das auch okay. Und mit den leichten Einschränkungen, bei manchen ist es ja auch eine leichte, bei manchen eine sehr starke Einschränkung, dann kann ich damit leben. Mich beruhigt jetzt einfach schon, dass das einen Namen dafür hat. Oder sagst du, du bist komplett in deinem Leben eingeschränkt und du möchtest es ändern und dann ist das jetzt sozusagen dein Wink mit dem Zaunpfahl gewesen und dein kleiner Schicksalsruf, dass du jetzt diesen Namen dafür gefunden hast und darfst dann jetzt in die Handlung kommen. Und wie das konkret aussieht, ist, nimm dir erstmal eine vertraute Person und sag dir, was gerade in dir vorgeht. Und dann kannst du diese Person vielleicht sogar um Hilfe bitten und sagen, ich möchte da jetzt was gegen tun und ich weiß gerade nicht wie. Ich habe gerade so viel in meinem Kopf. Kannst du mir vielleicht helfen, dass wir Telefonnummern raussuchen von Menschen, die mir helfen können? Können wir vielleicht bei der Krankenkasse gemeinsam anrufen, dass die Krankenkasse uns vielleicht jemanden empfiehlt oder uns einen Ersttermin bei einem Therapeuten sucht? Weil das sind so die ersten. Und tu das direkt, wenn du das jetzt hörst und denkst, das passt zu mir, das könnte irgendwie auf mein Profil passen, dann nimm direkt einen Zettel und einen Stift und schreib dir auf, was du jetzt als nächstes machst, weil sonst stehst du auf oder gehst oder wo auch immer du gerade diesen Podcast hörst und bist wieder im Alltag. Und dann siehst du irgendwas anderes und denkst, da muss ich mich jetzt mit beschäftigen. Und dann sind 3 Tage vergangen und deine Motivation leider auch. Also, ne, dann so direkt dann in so ein bisschen in die Handlung kommen, was kann ich denn jetzt tun?
Ja, total gut. Ja, genau. Und es ist auch manchmal, ich verstehe es auch, ne? Also wenn man eh ja so ein Thema Angst hat, dann hat man halt auch manchmal Angst, so, oh Gott, kann ich da jetzt irgendwo einen ersten Termin buchen oder kann ich mich auf irgendeine Warteliste setzen lassen und so. Das ist dann ja nicht, ja, für die meisten Menschen nicht so ein, ach, das mache ich jetzt mal eben, sondern genau, das ist ja dann
Genau.
auch nochmal so mit Überwindung irgendwie verbunden, oftmals. Und ja, sich den Schritt einfach zuzutrauen, ne? Und auch das in
Ja.
kleine Schrittchen so zu unterteilen, ne? Nicht zu, weil man sitzt nicht sofort bei irgendeinem Therapeuten, so läuft es ja leider in Deutschland nicht, sondern es nimmt eh ein bisschen Zeit in Anspruch, ne? Und das vielleicht erstmal so häppchenweise zu machen, genau. Erstmal irgendwie wo anrufen oder eine E-Mail schreiben, was halt für dich niedrigschwellig irgendwie möglich ist und dann so Schrittchen für Schrittchen zu gehen, ne? Auf jeden
Ja.
Fall.
Ja, oder sich tatsächlich einfach einen Wingman an die Seite zu nehmen, den
Ja.
man mit einbezieht und da einfach so ein bisschen um Hilfe bittet, ne? Vielleicht eine E-Mail zu verfassen, weil man es selber gerade nicht kann, oder vielleicht ein Telefonat zu führen oder einfach erstmal in die Recherche zu gehen. Also, dass man gar nicht so diese Last jetzt gerade sehr auf seinen eigenen Schultern nur hat, sondern dass man so ein bisschen, ja, da jemanden sich sucht, wirklich eine vertraute Person, wer auch immer das dann für sich sein mag, da wirklich um, ja, Hilfe oder einfach um Beistand zu bitten.
Ja, das ist eine super Idee. Genau, dass man das nicht so auf den eigenen Schultern so sehr lastet, sondern dass man da jemanden, den es wahrscheinlich gar nicht so stört, ne, weil das ist für uns vielleicht eine große Last, aber für die andere Person, man stülpt ja jetzt diese Last nicht über, sondern für die andere Person ist es ja im Idealfall eine kleine Unterstützung, die man gerne
Richtig.
macht, so, ne, und nicht so eine riesen Wucht irgendwie, wie es für uns dann irgendwie vielleicht ist, ne? Ja, total, total wichtig. Erzähl doch mal so ein bisschen, ich habe bei dir natürlich auch so ein bisschen rumgestöbert. Du machst ja auch coole Sachen.
Danke.
Nicht nur die Aufklärungsarbeit generell, die natürlich eh schon wahnsinnig wichtig ist, sondern ich weiß nicht, du hast ein Journal, glaube ich, auch irgendwie rausgebracht. Erzähl doch mal so ein bisschen.
Ja, genau. Ich habe dadurch, dass ich oder das Journal für mich auch ein großes Tool war damals, ja, um ne, das Angsttagebuch, aber auch überhaupt zu journalen, meine Gedanken, meine Dankbarkeit, meine ja, Wünsche, Ziele etc. mal so zu formulieren, ein großes Hilfsmittel war, habe ich damals mit einer Freundin gemeinsam ein Journal geschrieben. Me, Myself and I. Da geht es um das Erfolgsjournal. Das ist, ja, sie ist erfolgreiche Unternehmerin hier in Hannover und hat das so ein bisschen aus Business-Perspektive sozusagen geschrieben. Oder ihr Part war das. Und mein Part war das so ein bisschen auf das Alltägliche und auf das Leben, beziehungsweise für mich, oder ich habe den Erfolg reingebracht, nicht aus Business-Sicht, sondern den Erfolg, sich selber seinen Ängsten gestellt zu haben und mittlerweile ja ein Leben zu führen, was ganz weit abweicht von dem, wie ich es noch vor 15 Jahren geführt habe. Und das ist sowieso, Erfolg ist ja sowieso immer Definitionssache. Und ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich habe noch nie Erfolg mit Geld zum Beispiel verbunden, was ja aber in Deutschland sehr, sehr klassisch ist. So, je mehr du irgendwie auf deinem Konto hast, desto erfolgreicher bist du irgendwie gesehen oder bist du. Und für mich waren irgendwie kleine Dinge im Leben immer schon so erfolgreich. Auch wenn eine Freundin mir erzählt, sie hat jetzt ihr Studium abgeschlossen und mit einer Note, die sie wollte. Oder jemand hat seinen Fitnesserfolg so erreicht, wie er wollte oder sie wollte. Dann ist es schon so geil. Oder ey, ich hab mich dann ja auch viel mit Menschen ausgetauscht, die auch unter Angst oder eine Angststörung hatten, damals ja auch aus der Klinik noch Leute kennengelernt. Und für mich war es dann oder für die war es dann auch oft einfach der Erfolg, morgens aufgestanden zu sein und die Spülmaschine ausgeräumt zu haben. Also so Kleinigkeiten. Und das halt wirklich zu dokumentieren, damit man wirklich mal auch abends sieht, ey, was habe ich heute Erfolg gehabt. Also, weil das war mal das Letzte, was ich gemacht habe. Habe ich immer noch. Ich habe immer noch mein Notizbuch neben meinem Kopfkissen liegen, wo ich meine Erfolge des Tages reinschreibe. Immer 3 Stück. Manchmal auch 5. Dann denke ich so, oh geil, heute war ein richtig guter Tag. Wahrscheinlich sind die anderen Tage auch mit 5 oder 6, die ich aufschreiben könnte. Aber mein Gefühl oder mein Mindset war an dem Tag einfach nicht so gut, dass ich diese 5 Dinge gesehen habe. Aber ich möchte halt damit bin ich halt immer mehr in diesen Blick auf das Positive und Blick auf das, was ich schon geschafft habe und meine Erfolge gekommen. Und das wiederum steigert natürlich dein Selbstbewusstsein, weil du deinen Kopf natürlich mit diesen Dingen immer mehr füllst. Und ne, das passiert nicht von heute auf morgen. Wie gesagt, ich habe das Jahre gemacht, mache ich immer noch. Aber das, wenn man das peu à peu macht und Tag für Tag einfach diese kleinen 1% mehr, die man vielleicht am Tag vorher noch nicht gemacht hat, nämlich heute dieses Buch sich holen und aufschreiben, was heute für coole 3 Dinge oder was man heute für 3 Dinge geschafft hat. Und das jeden Tag macht, das ist so eine Kleinigkeit, aber das bewirkt so unfassbar viel, dass ich dann gesagt habe, ich möchte mal so ein eigenes Journal einfach schreiben.
Ja,
Das
cool.
war einfach dann so eine Idee gewesen und ja, kann man dann haben wir auch tatsächlich einen Verlag damals gefunden. Das heißt, damals war es 4 Jahre, glaube ich, her. Ja, und der Verlag hat das mit uns verlegt und dann haben wir da unser eigenes kleines Journal geschrieben.
Cool, ja,
Ja.
voll gut. Ja, und genau, das kann halt einfach so eine wichtige Ergänzung auf diesem Weg sein, ne? Also
Ja.
so Sachen festzuhalten und auch dann noch mal. Ich schreibe immer so Sachen auf über meine Selbstständigkeit und dann es ist halt auch total geil, das so sich anzugucken und dann, was da so am Anfang stand, wo ich mich dann so drüber gefreut habe, wo ich jetzt halt gar keinen Gedanken mehr dran verschwenden würde. Aber es ist irgendwie so schön zu sehen, dass ich mich damals halt darüber gefreut habe, weil es einfach irgendwie ein Riesenschritt war und jetzt wäre es halt gar kein Riesenschritt mehr. Also da sieht man dann ja auch so dran, so woran man so gewachsen ist. Und es ist bei Ängsten ja nichts anderes. Ne? Genau, man hat vielleicht mal eine Zeit, wo irgendwie Spülmaschine ausräumen schon einfach wahnsinnig viel Energie gesaugt hat. Und vielleicht ist es heute, wenn du dir das durchliest, denkst du dir halt so, naja, das mache ich halt mal so zwischendurch. Und das ist dann ja so, macht dann ja noch mal ein gutes Gefühl zu merken, so, hey, da ist was passiert, ne? Also da sind so Sachen, da gab es Schritte, die dazwischen passiert sind und manchmal kriegen wir sie nicht mit und wenn wir es aufschreiben, kriegen wir es mit, ne? Oder haben eine Chance, es mitzukriegen. Deswegen
Ja,
total,
absolut. Weil
total
sonst
schön.
ist es im Alltag, vergisst man es und nimmt es nicht wahr, weil man so mit anderen Dingen eigentlich ja damit beschäftigt ist, sich oft niederzumachen. Und da sieht man es dann schwarz auf weiß, dass es halt, dass man manchmal so, wie man denkt, was man kann, aber man nicht geleistet hat oder wo man nicht funktioniert hat, da sieht man dann einfach schwarz auf weiß, hey, doch, ich habe eigentlich schon ganz schön viel gerockt, so.
Ja, genau, total, ja. Ach, super. Ja, ich glaube, wir könnten noch ewig weiter sprechen. Das ist auch einfach so ein Riesenthema und ja, einfach Ängste generell, ja, ein Never-Ending-Thema gefühlt. Aber ich glaube, wir belassen es dabei. Es war hoffentlich viel, viel Inspiration für alle dabei. Ich kann nur sagen, guckt bei Melli unbedingt mal. Ich verlinke euch alles bei Insta vorbei und da werdet ihr auf jeden Fall coole, inspirierende Sachen finden. Und ich danke dir für das Gespräch.
Ich danke dir, dass ich dabei sein durfte. Danke für deine Zeit. Und ja, du machst das, wie gesagt, auf Insta aber auch mega cool. Und ich finde es wirklich so, so toll, dass du so einen Mehrwert bietest. Wir brauchen mehr solcher Menschen.
Ja, vielen Dank. Ja, das gebe ich total zurück. Ich finde, das ist auch, genau, das ist ja dieses, wo ich meinte, ach, man muss mit Insta und Social Media und so, ja, es ist nicht alles toll, aber so dieses, so diese Infos, dieses die Psychoedukation, so über so, ich sag mal, so was Niederschwelliges, ne, das ist einfach so wichtig und, ja, auch was ich teilweise wirklich für Feedback bekomme, wo ich mir halt denke, naja, komm, das ist jetzt ein Video, hat mich jetzt auch nicht unendlich viel Zeit gekostet, so, ne, ich, und da kriege ich so krasses Feedback irgendwie, boah, das hat mich durch den Tag gerettet und keine Ahnung was und so, wo ich so denke, boah, das kann halt alles so einen Mehrwert bieten, ne? Weil genau, wenn man in so einer psychischen Krise ist, einfach manchmal so Kleinigkeiten so was verändern, ne? Und deswegen, ja, braucht's auf jeden Fall diese Aufklärung und wir machen das weiterhin.
Ja, genau.
Super, ich danke dir. Schön, dass ihr alle zugehört habt und wir hoffen ja, ihr habt einiges mitgenommen. Ihr könnt auch gerne noch Fragen stellen. Die werden wir auf jeden Fall noch beantworten. Und ja, jetzt erstmal bis zur nächsten Folge und vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.